Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf diese wahnsinnig tolle Einladung Lukas Büffel. Lukas Büffel ist, Achtung, FX-Artist. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal jemanden aus diesem Berufsstand hier zu Gast, mehrere Male sogar, und hatte wiederholt Schwierigkeiten, die Buchstaben VFX in der richtigen Reihenfolge auszusprechen. Jetzt hat es geklappt, ich bin sehr froh. Falls ihr euch fragt, was ist das eigentlich für ein Job, kann ich euch sagen, das sind die Menschen, die sich mit Spezialeffekten sehr, sehr, sehr gut auskennen in Spielen und auch drumherum. Und Lukas Büffel ist einer von ihnen. Er macht aber nicht nur das, momentan aktuell übrigens seit kürzerer Zeit bei Tiny Raw hier in Hamburg. Er macht nicht nur das, sondern er entwickelt auch viele, viele eigene kleine Spiele. Einige davon für eine ganz besondere Konsole. Und die nimmt einen großen Themenschwerpunkt in unserem Gespräch ein. Und zwar ist es die Playdate-Konsole. Diese kleine Konsole mit Kurbel, und es ist für mich jetzt ein kleiner Gänsehautmoment, denn ich habe gestern Nacht, ist jetzt gar nicht so interessant, aber mir fällt es gerade auf, stundenlang in dem Horrorspiel Crow Country damit verbracht, eine doofe Kurbel zu finden, um so ein doofes Rätsel zu lösen. Hab sie schlussendlich gefunden, bin schreiend schlafen gegangen. Jetzt wache ich hier auf am PC und spreche die Anmoderation ein und merke, verdammt nochmal, geht schon wieder um diese Kurbel. Es lässt mich einfach nicht los. Naja, apropos nicht loslassen, wir haben auch drüber gesprochen, Lukas Büffel, sehr sympathischer Mensch, was ihn bei der Spielentwicklung nicht loslässt und warum er sich jetzt auch in seinem neuen Job bei Tiny Raw hier in Hamburg einen extra Tag für sich genommen hat, beziehungsweise, ich muss es eigentlich anders sagen, eine 4-Tage-Woche anstrebt und diesen einen Tag für sich und seine Projekte haben möchte, was er mit dieser Zeit plant. Darüber haben wir auch gesprochen. Es war wie immer ein sehr, sehr spannender Blick in den Alltag eines Indie-Entwicklers. Ich möchte fast sagen, eines Allround-Talents. Das war mein Eindruck, den ich von Lukas gewonnen habe. Der kann eine ganze Menge und die ganze Menge kann er richtig gut. Hab das sehr genossen, mit ihm zu sprechen. Muss mich aber auch im Vorfeld direkt bei euch entschuldigen und bei Lukas nochmal nachträglich. Es war sehr früh, als wir uns zum Gespräch getroffen haben. Es war wirklich sehr früh, ging nicht anders, terminlich bei uns allen. Ich habe mich ins Gespräch reingehechtet, aber man hört meiner Stimme an, dass ich gekämpft habe. Aber es ist egal, wir haben das einfach zu einem eigenen Thema gemacht, die werden es gleich erleben. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes, gemütliches Gespräch. Ich habe das sehr genossen. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Und wenn ihr nach diesem Gespräch rausgeht und euch denkt, wow, toll, mehr davon, kann ich euch sagen, toll. Jeden Sonntag erscheinen weitere dieser Gespräche. Einfach mal hoch und runter scrollen hier im Feed, dann findet ihr noch mehr Folgen von Okay Cool trifft. So, nun aber, los geht's, ab geht's. Mein Gespräch mit Lukas Büffel.
Ich habe hier auch noch zwei lokale Aufnahmen laufen. Einmal auf dem Handy und einmal noch bei mir auf dem Rechner. Also Ich bin da ein bisschen paranoid. Ich habe immer so Angst, dass irgendwann mal der Strom ausfällt oder so. Und
ist das schon mal passiert? Das klingt so, als würdest du aus Erfahrung sprechen. Das klingt ja furchtbar.
Nee, ich habe das nur immer mal, wenn ich Podcasts höre und ich dann mitbekomme, dass irgendjemand sagt, ja, da war was mit der Aufnahme kaputt und wir mussten das dann alles nochmal aufnehmen. Und das hört sich für mich immer so schrecklich an. Und deswegen dachte ich, ich sorge vor.
Ja, wir hatten das einmal tatsächlich, das ganz besonders schlimm war und dann ausgerechnet auch noch bei einer Person, mit der du mittlerweile zusammenarbeitest, und zwar bei Maurice Olaine.
Ah, ja.
Genau, der Mitgründer von Tiny Raw. Da war das Problem, wir hatten ein richtig schönes Interview geführt damals bei Okay Cool trifft. Das war Anfang letzten Jahres, Anfang 2023, und ungefähr ab der Hälfte des Gesprächs fehlte meine Tonspur. Oh. Ich weiß nicht, was passiert ist. Während der Aufnahme sagte offenbar der PC oder so, alles klar, läuft ziemlich gut, lass uns mal den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Und dann war meine Tonspur weg und dann musste ich das nachvertonen. Also ich habe dann natürlich den Leuten gesagt, so ab hier ist jetzt Freestyle, und habe dann mir angehört, was er geantwortet hat, und habe versucht, auf meine Fragen zu schließen. Das war nicht einfach, das wollen wir heute nicht.
Klingt Horror. Ja. Aber ich finde es auch immer ganz furchtbar, irgendwas, was man gemacht hat, es nochmal machen zu müssen, weil es irgendwie verloren gegangen ist. Es gibt kaum was Nervigeres, als getane Arbeit einfach nochmal machen zu müssen.
Auch das klingt nach einem kleinen Mini-Trauma aus deinem Arbeitsalltag.
Nee, ich glaube, Ja, wobei, Trauma würde ich nicht sagen, aber ich bin halt jemand, der sehr gern Abwechslung mag und einfach dasselbe, also wirklich exakt dasselbe nochmal tun zu müssen, einfach klingt sehr langweilig einfach, ja.
Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Vorher was anderes. Ich kämpfe hier gerade um mein Leben. Wir sind für meine Verhältnisse wahnsinnig früh vor dem Mikrofon erschienen. Es ist, ich halte mich wirklich an zwei Kaffeetassen fest, in jeder Hand eine. Und während ich mich hier ins Leben zurückziehe, frage ich dich Folgendes. Ich weiß ja, dass du früh aufsteher bist, weil du es mir gesagt hast. Du hast gesagt, du hast kein Problem damit, früh aufzustehen, ist cool. Würdest du sagen, in deinem Leben und auch in deinem Job gerne, ist dieses Frühaufsteher-Dasein ein Vorteil oder rächt sich das irgendwo? Ist das auch ein Nachteil?
Oh, das, ich glaube, das kommt ganz drauf an. Also, es gibt ja Leute, die, ich habe das zum Beispiel auch bei Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, die halt einfach sehr gern früh anfangen, damit sie früh Feierabend machen können. Aber ich weiß gar nicht, ob sich das rächt. Also, wenn man ja du beziehst die Frage ja auf den Arbeitsalltag wahrscheinlich.
Ich lasse das einfach mal hier so rumliegen und gucke mal, wohin du damit läufst.
Oh, ja, ich, das Blöde daran ist, ich bin auch noch eine Nachteule gleichzeitig. Also,
auch noch, du schläfst gar nicht.
Deswegen kann ich das super schlecht beantworten, weil ich komme einfach generell mit sehr wenig Schlaf aus. Ich trinke zum Beispiel auch gar keinen Kaffee. Ich habe vielleicht in meinem Leben 3-mal einen Kaffee genippt oder so.
Holy
Und ja, heute ist es aber ein bisschen tricky, weil ich habe tatsächlich sehr schlecht geschlafen und auch wenig geschlafen. Aber so können wir uns beide halt ein bisschen hochhangeln.
Ja, das ist schön. Arm in Arm hinziehe durch die nächste Stunde. Ah, da muss ich direkt nochmal fragen. Also Nachteule und Frühaufsteher, wie funktioniert das? Das heißt, du arbeitest, hast immer produktive Phasen den ganzen Tag?
Ja, so kann man es vielleicht jetzt auch nicht sagen. Es ist ja auch nicht so, dass ich 24/7 arbeite. Also ich arbeite ja nicht den ganzen Tag, aber ich mag es dann doch schon ganz gern, oder beziehungsweise es macht mir halt nichts aus, früh aufzustehen, und ich habe dann das Gefühl, ich habe dann halt mehr vom Tag. Und abends auch tatsächlich, ich brauche manchmal, wenn ich jetzt so Privatprojekte mache, brauche ich dann doch manchmal auch so ein bisschen, um da wieder so reinzukommen, und da ist dann oft halt einfach nachts auch so eine gute Zeit, weil da einem niemand stört.
Okay, was würdest du sagen im Schnitt, wie lange schläfst du? Ich muss jetzt eine Zahl hören, ich bin so gespannt.
Früher hätte ich jetzt so vielleicht gesagt, so 6 Stunden einfach jede Nacht. Also das klingt ja aber noch normal. Es ist nicht so, dass ich irgendwie 4 Stunden schlafe und dann sofort wieder aufstehe oder so. Aber mittlerweile habe ich mich so ein bisschen an meine Frau angepasst. Die braucht nämlich halt sehr viel Schlaf, und wir treffen uns dann immer so irgendwie in der Mitte meistens.
Sehr gut. Was ich mir nämlich auch gefragt hatte bei dieser Frage, bevor ich wusste, dass du sowohl spät und nachts arbeiten kannst als auch früh morgens, es gibt ja trotzdem in Bezug jetzt aufs Arbeitsleben so kreative Hochphasen, produktive Hochphasen, in denen man einfach merkt, es flutscht hier einfach besser an diesem Tag, an diesem Moment des Tages als an anderen Stellen des Tages. Und was ich mich gefragt habe ist, bei dem Job, den du so machst, was machst du eigentlich dann, wenn du noch in der, ich sag mal, offiziellen Arbeitszeit bist? Du bist ja angestellt, wenn jetzt auch in Teilzeit, aber trotzdem. Aber merkst, ich rutsche ja gerade aus meiner produktiven Phase raus. Was machst du dann eigentlich? Weil die Frage hat folgenden Hintergrund. Ich bin ja Journalist, und als ich noch festangestellt war und ich wusste, ich kann jetzt hier nicht gehen, sobald meine kreative Phase endet, konnte man einfach zu komplett anderen Formen von Aufgaben umschwenken, die trotzdem funktioniert haben. Also Recherche beginnen, E-Mails schreiben für Interviews anfangen. Also nichts, wofür du diesen kreativen Produktivitätsteil des Hirnes brauchtest. Und dann fragte ich mich, was machst du eigentlich in diesen Phasen, wenn es dann gar nicht mehr so richtig flutschen will?
Ich glaube, dann würde ich Feierabend machen, ehrlich gesagt. Ja? Also der große Vorteil ist ja, dass wir unsere Arbeitszeit einigermaßen selbst bestimmen können. Also klar soll man halt irgendwie zu einer Kernarbeitszeit da sein, aber es ist ja halt, also es ist bei uns jetzt nicht so, und das hatte ich eigentlich noch nie wirklich im Job, dass es halt heißt, okay, wir müssen aber bis zur Uhrzeit X da sein, und wenn man und man darf nicht unter 8 Stunden dann nach Hause gehen. Mhm. Also man hat es ja tatsächlich öfters mal, dass es einfach auch, oder so generell so Tage, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und da kriegt man so ein Gefühl von, ich glaube, ich sollte jetzt einfach Feierabend machen und dann morgen vielleicht ein bisschen früher kommen. Und es ist ja oft so, dass am nächsten Tag dann irgendwie wieder alles ganz anders aussieht. Ich hatte auch schon Probleme oder Bugs oder irgendwas in Spielen und ich kam einfach nicht drauf und habe das nicht lösen können und so und dann einmal drüber geschlafen, am nächsten Tag war es in 5 Minuten geklärt oder so. Also es, manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal die Stifte fallen zu lassen und am nächsten Tag weiterzumachen.
Ich bin da komplett bei dir. Ich beneide dich da aber auch darum, ich bin mit Anstellungsverhältnissen groß geworden, sage ich mal, in denen dieser klassische Fall passiert ist von, wenn du dann gesagt hast, oh, heute flutscht's einfach nicht, ich gehe mal früher, da wurde schon komisch geguckt und auch wenn man früher begonnen hat mit der Arbeit und dann aber auch früher gehen wollte, auch da wurde dann seltsam geschaut, egal wann du angefangen hast, wenn du vor 17 Uhr rausgehst, ist es dieses, okay, er geht jetzt schon. Mhm. Also kein schönes Gefühl.
Ich glaube, man soll natürlich auf lange Sicht halt irgendwie seine Zeit schon füllen, natürlich. Mhm. Und ich glaube, das gleicht sich auch dann immer irgendwie aus. Also es gibt halt mal Tage oder mal eine Woche oder so, wo halt auch viel los ist. Und ich glaube auch, Menschen mit Kindern kennen das dann auch, da passt, keine Ahnung, dann muss man das Kind vom Kindergarten abholen oder so. Also ich habe keine Kinder, deswegen spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber das sind dann so Sachen, wo halt, wo es dann irgendwie nicht anders geht und dann hat man halt mal, ich sage es mal, Minusstunden gemacht und dann kann man die woanders dann bestimmt auch wieder auffüllen. Es ist ja mittlerweile auch sogar gesetzlich Pflicht, dass man Time-Tracking macht und so hat man ja auch immer tatsächlich auch ein ganz klares, klarer Indikator dafür, ob man jetzt halt vielleicht doch mal, wenn es mal gerade gut läuft, auch vielleicht einmal ein bisschen länger arbeitet, um halt wieder das auszugleichen, wenn man an einem anderen Tag mal wieder früher gegangen ist.
Ich bin so froh, dass wir darüber jetzt schon mal geredet haben, weil ich hatte eine ganz andere Erklärung für Folgendes im Kopf, nämlich ich habe gesehen, seit Juni diesen Jahres, also ganz frisch, bist du jetzt bei Tiny Raw, die wir eben ja schon genannt haben, und zwar in Teilzeit, wie ich gelesen habe.
Genau.
Und ich dachte, weil du vorher in Vollzeitstellen warst bei anderen Studios, dass das vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte, dass du dir da selbst etwas mehr Zeit geben wolltest für eigene Sachen. Aber wenn ich jetzt höre, dass du ja insgesamt in Arbeitsverhältnissen warst, die da relativ, ich sag mal, etwas entspannter damit umgehen und die da auch viel mehr Freiraum laufen, muss ich jetzt doch nochmal fragen, also wie kommt es denn zum einen, also ich fange erst mit der Frage an, dass du jetzt Teilzeit arbeitest, ist das tatsächlich, um mehr Platz für eigene Projekte zu haben oder einfach mehr Platz fürs eigene Leben, das nichts mit Arbeit zu tun hat?
Also eigentlich ist der Plan, dass ich mehr Zeit für eigene Projekte habe, weil ich habe durch Covid, Homeoffice und so weiter, da hat man ja dann doch mal ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbracht und dann habe ich halt angefangen vermehrt auch so Privatprojekte zu machen und das hat dann dazu geführt, dass ich letztes Jahr und dieses Jahr halt, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach gedacht habe, ich probiere das jetzt mal aus, eine 4-Tage-Woche zu machen, um halt einfach mehr Zeit für private Projekte zu haben. Es hat jetzt in der Praxis eher dazu geführt, dass ich meinen freien Tag dafür nutze, halt mal die Wäsche zu machen, einkaufen zu gehen und so. Aber das Gute ist, dann hat man das am Wochenende nicht mehr. Und das ist schon ganz cool so aktuell. Also es ist im Moment noch ein Experiment für mich. Ich hatte das halt noch nie, aber halt viele Bekannte von mir, die schon auf eine 4-Tage-Woche umgestiegen sind, die schwärmen sehr davon. Und genau, und dann dachte ich halt, durch den Jobwechsel wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt, das einfach mal auszuprobieren und ich hoffe halt, dass ich irgendwann dazu übergehen kann, nicht nur irgendwie Haushaltssachen am Freitag zu machen, sondern dass ich halt auch wirklich mal den Freitag wie so ein eigener Arbeitstag nochmal sehe. Aber es ist so natürlich auch generell mehr Zeit für meine Privatprojekte, weil, wie gesagt, ich kann halt viele Sachen einfach freitags schon mal machen und dann habe ich, also Haushaltssachen, und dann habe ich halt dafür das ganze Wochenende entspannt Zeit für mein Kram.
Ja, die eigenen Projekte, die du ansprichst, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch unter anderem 2 gefunden und muss mal fragen, ob du die meinst, und zwar sind das 2 Playdate-Spiele. Meinst du die?
Ja.
Satellite und Dash Arena? Ach, fantastisch. Da können wir mal drüber sprechen, weil das finde ich hochinteressant. Ich habe die gerade vor mir. Vielleicht zuallererst, kannst du also ein bisschen mir, aber auch den Leuten da draußen mal ganz kurz nochmal erklären, diese Playdate-Konsole, das ist das Ding, das haben bestimmt schon Menschen gesehen, das ist der kleine Bildschirm mit einer Kurbel dran. Warum sagt jemand wie du, der das Know-how hat, ja, im Grunde Spiele zu entwickeln und zu designen. Ich möchte für diese Konsole mal eigene Projekte machen. Liegt es daran, dass das kleine Ding höchstwahrscheinlich auch, so erkläre ich mir das, technische Beschränkungen dir vorgibt, die dann so ein bisschen die Kreativität anregen, oder geht es um was ganz anderes?
Total. Also du hast es eigentlich genau getroffen. Ich liebe so Limitierungen einfach. Ich war vorher so ein bisschen in der, ich sag jetzt mal so ganz grob, in der Pico 8-Szene unterwegs. Das ist so eine Fantasy-Konsole, so eine 8-Bit-Fantasy-Konsole. Es gibt keine Hardware dazu, das ist eine reine Software, aber sie tut so, als wäre es mal eine Hardware in den 80ern gewesen. Und damit kann man halt auch Spiele entwickeln. Und da gibt's nur 16 Farben, 128 mal 128 Pixel. Und ich finde es halt total beflügelnd, solche harten Grenzen zu haben, um dann halt zu überlegen, okay, wie bringe ich jetzt meine Spiele die da rein? Und als dann das Playdate angekündigt wurde, war ich halt hin und weg, weil das hat, jetzt gehe ich mal dazu über, um zu erklären, was das ist. Das ist ein, du hast ja auch schon gesagt, ein Handheld mit einer Kurbel. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Es hat aber auch so ein 1-Bit-Display. Es kann wirklich nur schwarz und weiß darstellen. Es gibt keine Graustufen. Hat aber dafür eine relativ hohe Auflösung. Also ich glaube 4-mal so hoch wie der Game Boy. Und es ist so eine Art, wie so ein E-Book-Reader. Nicht ganz technisch, aber es wirkt so. Es hat keine Hintergrundbeleuchtung. Und kann man deswegen in der knallen Sonne sehr gut spielen, was halt ein Riesenvorteil gegenüber so einem Steam Deck oder einer Switch ist, die ja halt, wenn man das draußen spielt, wirklich fast nichts mehr sehen kann. Aber da glänzt das Playdate im wahrsten Sinne des Wortes richtig gut. Und es hat, es ist ein bisschen untermotorisiert natürlich, weil es halt auch so ein kleines Gehäuse hat und hat nur einen Chip drin. Es hat nicht so extra eine Grafikkarte oder irgendwas. Aber es ist wahnsinnig charmant und auch super spaßig dafür halt zu entwickeln. Und ich hatte damals halt gelesen, als es angekündigt wurde, dass es, dass jedes Gerät auch ein Dev-Kit ist und dass man mit Lua Spiele programmieren kann. Und mit Lua macht man auch die Spiele in Pico 8. Und da dachte ich, das klingt super interessant, und habe mir das dann halt vorbestellt. Ich musste, glaube ich, 3 Jahre warten, bis es dann tatsächlich rauskam. Ja, es gibt da einen ganz interessanten GDC-Talk zu der Entstehung von Playdate. Also für die Leute, die GDC kennen, da gab es eine Präsentation von dem Gründer von Panic. Das ist die Firma, die das Playdate baut. Und da hat er mal so ein bisschen drüber erzählt, welche Hürden es so gab bei der Entwicklung. Und das ist eine ziemlich interessante Story. Da kann man verstehen, dass es etwas verspätet released wurde.
Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich habe mir das Ding noch nicht gekauft. Ich finde zum einen, also ich fange mal mit dem an, was mich so ein bisschen daran hindert, diese Preishürde so ein bisschen, da denke ich viel drüber nach. Die kostet $200, wenn man sich die so
ohne bestellt. Steuern noch. Ohne Versand.
Ohne Versand, also im Grunde 4.500 Euro. das ist echt viel. Aber zum anderen, ich finde die Idee so toll, die Art und Weise, wie man da an die Spiele kommt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und bitte korrigierende Blutgrätsche, wenn ich jetzt was Falsches sage. Man hat das Ding dann in der Hand und bekommt jede Woche 2 neue Spiele einfach auf die Konsole draufgestellt. Das heißt, du bekommst jede Woche immer so einen kleinen kreativen Überraschungsdip. Ist das korrekt?
Genau. Also das ist so ein bisschen die Ursprungsidee hinter dem Playdate, dass halt man wie in so einer TV-Show jede Woche halt so diesen, wie nennt man das, Watercooler-Talk hat.
Oh ja.
Also dass halt alle die Chance haben, die dieses Gerät haben, aufzuschließen zueinander, um halt denselben Wissensstand zu haben. Also alle haben eine Woche Zeit, halt diese Spiele, also diese 2 Spiele, die pro Woche rauskommen, zu spielen und dann halt sich darüber auszutauschen. Das war so der Grundgedanke. Es gibt halt insgesamt 24 Spiele. Es erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum das Ding so teuer ist, weil halt natürlich auch 24 Spiele dabei sind und es halt auch kein so Massenprodukt ist. Es ist halt leider auch so ein bisschen der Fall. Sie machen nicht wirklich an der Hardware gewinnen, glaube ich. Aber das hat jetzt halt dazu geführt, da das Playdate so lange ausgeliefert wurde, also über einen langen Zeitraum durch diese Delays und dies und das. Also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis alle, die das vorbestellt hatten, noch wirklich in der Hand hatten. Und die konnten natürlich nicht die Spiele monatelang zurückhalten. Mhm. Deswegen startet diese Season 1 von Spielen halt sofort, sobald man das Gerät aktiviert, bekommt man selbst immer montags quasi 2 neue Spiele. Jetzt ist aber der Plan für die nächste Season, die hoffentlich irgendwann kommt, dass halt jetzt natürlich fast alle, die ein Playdate haben wollen, halt eins haben. Also weil mittlerweile kriegt man die auch sofort geliefert, sobald man es bestellt. Und dann bei der nächsten Season können dann wirklich alle Spiele oder alle Menschen, die das spielen, auf demselben Stand sein, weil halt alle immer zur selben Woche dasselbe Spiel bekommen.
Faszinierend. Und gibt's da einen zentralen Ort zum Austausch oder ist das dann einfach irgendwo im Internet?
Ach, die haben, also mittlerweile gibt's ein echt großes Community-Discord, wo man sich austauscht. Ja. Es gibt auch ein Forum. Und ja, aber ansonsten gibt's auch noch andere Wege, Spiele da drauf zu bekommen. Also meine Spiele sind zum Beispiel auch gar nicht Teil dieser Season.
Ja, sehr gut. Das wollte ich nämlich fragen. Wie kamst du denn mit deinen Spielen, wie gesagt, Satellite und Dash Arena, auf dieses Ding drauf? Weil von außen sieht das ja nach einer super starken, nach einer super strikten Kuratierung seitens der Playdate-Leute aus, wenn ja nur diese überschaubare Anzahl letztendlich an Spielen dann da drauf gespielt wird. Aber ich höre schon, es gibt noch andere Wege, das Spiel da drauf zu kriegen.
Also, die sind sehr liberal, was das Sideloading angeht. Also, man darf wirklich jedes Spiel von irgendwo beziehen und auf das Gerät drauf spielen. Das kann man einfach per USB machen oder über eine Website, die offiziell auch vom Playdate ist. Da zieht man einfach einen Zip, wo dieses Spiel drin ist, einfach in den Browser und man kann es dann per WLAN aufs Playdate laden. Es gibt allerdings halt noch seit gut einem Jahr jetzt Catalog, das ist so eine Art wie so der App Store auf dem Playdate, also wo man auf dem Playdate selbst Spiele kaufen kann und das ist auch ein kuratierter Store, der von Panic halt betrieben wird und da muss man sich dann auch dafür bewerben und da behalten die sich auch ein bisschen Prozent von den Einnahmen, stecken die sich selbst in die Tasche. Mhm. Was total fair ist, finde ich. Die verlangen auch bei weitem nicht so viel wie Steam. Und so kann man halt die Spiele entweder über Itch oder über Gumroad oder sonst irgendwelche Stores anbieten oder man hat einen eigenen Store auf seiner Website, wo man das verkauft. Und und für so ein paar ausgewählte Spiele gibt's halt Catalog mittlerweile.
Das ist ja interessant. Und die Preise in diesem Playdate-Store, wie sehen die so aus? Was zahlt man da für so eines zum Beispiel deiner Spiele?
Dash Arena, das ist halt wirklich nur so ein kleines Arcade-Game, was ich mal so zwischendurch gemacht habe, weil ich Satellite einfach nicht mehr sehen konnte zwischendurch, weil ich so lange daran entwickelt habe. Das verkaufe ich im Catalog für $2.
Ja.
Und Satellite, das ist ein bisschen größer, aufwendiger, das kostet $5, glaube ich.
Ja.
Und andere Spiele, also die gehen von wirklich free $1 bis hoch zu vielleicht mal $12 oder so. Also da ist die Bandbreite ein bisschen breiter. Aber da ist halt auch noch nicht so, es hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, was ist denn jetzt jedes Spiel so wert, in Anführungsstrichen. Einfach weil dieser Markt auch so klein ist. Es ist halt, es gibt jetzt vielleicht so, ich schätze mal, ich glaube, so von 80.000 Playdates so mittlerweile gehört zu haben. Das ist natürlich im Gegensatz zu Steam, was der Markt so hergibt, halt minimal, also kaum wahrnehmbar. Deswegen ist es halt auch schwierig, dann jetzt so konkreten Preis für sein Spiel so festzulegen. Weil man will ja doch schon für die Arbeit ein bisschen entlohnt werden, aber die Spiele sind ja halt trotzdem auch relativ klein, von daher ist es echt schwierig, da jetzt einen perfekten Preis für festzulegen.
Ja. Hast du so ein Gefühl dafür, wer eigentlich die Leute sind, die dieses Playdate-Konsolending benutzen und dann auch sich über die Spiele austauschen? Weil ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Playdate in freier Wildbahn gesehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, was viele auch andere Entwicklerinnen und Entwickler einfach spielen und sich angucken, was ihre Kolleginnen und Kollegen mit diesen technischen Limitierungen so anstellen. Also machst du Spiele im Grunde für andere Entwicklerinnen und Entwickler oder hast du da ein Gefühl, da sind auch noch viele andere Menschen, die so privat kaufen? Sag ich mal.
Oh, das ist echt schwer zu sagen. Es gab jetzt allerdings vor ein paar Tagen, letzte Woche, gab es so eine große Umfrage in der Playdate-Community, deren Ergebnis ich noch nicht kenne, aber da wird genau sowas gefragt, ob man halt auch selbst entwickelt oder auch nur spielt. Ah,
ja.
Ich glaube aber, dadurch, dass wir jetzt so von 80.000 verkauften Playdates reden, kann ich mir nicht vorstellen, dass alle wirklich jetzt Entwickler sind.
Ja, hoffentlich.
Ja. Es war jedenfalls bei Pico 8 war das so. Oft, wenn du halt ein Pico 8-Spiel gemacht hast, dann hast du das eher so für andere Pico 8-Entwickler gemacht, damit die drauf gucken und sagen, oh wow, echt cool, diese Hardware benutzt. Oder in Anführungsstrichen Hardware. Jetzt hier beim Playdate, ja, keine Ahnung. Also, ich habe was so an Rückmeldung. Klar, natürlich haben sich auch andere Entwickler gemeldet, so die ich jetzt so kennengelernt habe über das Discord so beispielsweise. Die haben das dann auch gespielt. Aber ich glaube, da sind schon auch viele dabei, die halt einfach nur Spiele spielen. Und ich denke mal so, der Markt sind halt wirklich Leute, die Indie-Games mögen, weil es ist halt wirklich sehr, sehr nischig, das Ding. Und die Spiele sind halt auch oft ziemlich unique, die da drauf sind.
Apropos Indie-Games und deine Nebenprojekte. Ich bin hier gerade in diesem Moment auf deiner itch.io-Seite, wo einige deiner Projekte nochmal so versammelt sind, sage ich mal, die in den letzten Jahren so entstanden sind. Und es fällt mir auf, dass ich finde die alle sehr unterschiedlich. Es fällt mir schwer, einen roten Faden zu finden, wo ich jetzt sagen würde, alles klar. Wenn mich jetzt jemand mit vorgehaltener Pistole fragen würde, wie sieht er denn aus, der kreative rote Faden von Lukas Büffel, dann würde ich sagen, ich tue mich sehr schwer, was ja nicht schlecht ist, um Gottes Willen, aber deswegen frage ich dich mal, wie würdest du den Leuten, ich sag mal, die Art von Spielen beschreiben, die du am liebsten gerne selber machst?
Ich glaube, die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich habe, glaube ich, tatsächlich gar keinen roten Faden. Ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass ich halt Abwechslung sehr gern mag und ich glaube, das ist es halt. Also ich mag halt gern Dinge ausprobieren und halt, ja, jetzt nicht exakt dasselbe halt nochmal machen. Klar, die Playdate-Spiele, die haben halt natürlich dann irgendwie, die sind halt schwarz-weiß, weil das Display nur schwarz-weiß kann. Aber die sind halt auch sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt auch nicht mal sagen, oh, das ist das Genre, was ich besonders gerne mache oder das ist ein Artstyle, den ich besonders gern mache. Ich probiere halt gern Dinge aus, das ist, glaube ich, so das. Und um Dinge auszuprobieren, braucht man halt neue Dinge. Ja, deswegen, ich habe, glaube ich, überhaupt keinen roten Faden. Aber ist mir auch noch nie so bewusst geworden. Hast du gut festgestellt.
Ja, es ist wirklich, wie gesagt, es reicht schon alleine, wenn ich die Namen der Spiele, ehrlich gesagt, vorlese. Also, ich habe zum Beispiel DNC Oof, so ein Dance-Floor-Elektro-Musikspiel. Dann direkt daneben in der Übersicht, wo sind die Klunker, ein Plattformer. Und direkt nebendran Hashtag Hasi-Content, wo man Fotos von Pixelhasen machen muss. Ja, großartig. Wenn du jetzt eins herausgreifen solltest, um mal eins vielleicht kurz etwas näher zu beleuchten, was wäre das, wo du sagst so, ach guck mal, ne, wenn du so eine Visitenkarte drucken müsstest, nur statt dass da dein Name draufsteht, ist da ein Screenshot von einem deiner Spiele aus deinem Portfolio. Welches wäre denn darauf zu sehen?
Puh, wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich Hasi-Content rausnehmen, weil das auf Itch, glaube ich, am besten performt hat. Es ist aber auch ein Free-Browser-Game, da ist jetzt kein großer Trick dahinter. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch neben Game Jams so das erste, ich sag jetzt mal, so Side-Project, das halt nicht in einem Game Jam entstanden ist. Ja. Das war halt, ich kann mal kurz den Hintergrund dazu erklären. Wir sind während der Pandemie sind wir in eine neue Wohnung gezogen, weil wir halt einfach mehr Platz gebraucht haben, weil alle plötzlich im Homeoffice waren. Dann geht man sich auf die Nerven gegenseitig. Und jetzt haben wir halt ein Zimmer mehr. Und unsere Wohnung hat halt hinten so einen Garten. Und in dem Garten sind halt jeden Tag wilde Kaninchen. Und ich fand die so süß. Die sind auch jetzt gerade, also vor der Aufnahme habe ich noch mal aus dem Fenster geguckt. Die haben gerade Jungen bekommen. Die hüpfen im Garten rum. Und ich finde es so süß. Ich gehe so gern hinten ans Wohnzimmerfenster und gucke denen zu. Das hat dazu geführt, dass ich in dem ersten Jahr, wo wir in der Wohnung waren, wirklich mein Instagram zugeballert habe mit so Kaninchenfotos. Und dann hatte irgendwann mal jemand geschrieben, ja, wann kommt denn das erste, also ich hatte halt immer so Hashtag Hasi-Content dazu geschrieben und dann hat halt irgendjemand gefragt so, hey, wann kommt denn das erste Hasi-Content-Game und dann habe ich kurz so gedacht, ja, wann kommt denn das erste Hasi-Content-Game und dann, habe ich mich mal so ein oder zwei Wochenenden hingesetzt und habe dann halt ein Pico 8 so dieses kleine Spiel halt gemacht und das haben dann, ich habe das dann bei Itch veröffentlicht und da haben dann Leute auch tatsächlich Reviews drüber geschrieben oder Let's Play davon gemacht. Das war total weird irgendwie, weil das war nur so gedacht als so ein Gag quasi. Aber dann haben das wirklich Leute echt viel gespielt und auch lange gespielt. Und dann habe ich irgendwann halt auch nochmal so ein Update dafür gemacht und so. Und ja, das war ein echt nettes Projekt irgendwie.
Es ist völlig faszinierend anzugucken. Man kann sich das so vorstellen, man ist Gott, wirklich mit einem gigantischen Handy und schaut auf einen kleinen Garten, also wirklich aus der Ego-Perspektive sozusagen. Man sieht den Garten und hält dann darüber das eigene Handy-Display im Fotomodus, sage ich mal. Und was ich besonders schön finde als Detail, man sieht eine Art ja schwebenden Daumen, der eigene Daumen, der bereit ist, über diesem iPhone-Auslöseknöpfchen das Foto eben zu machen. Und was ich eben so faszinierend finde, also man rollt dann quasi in der WASD-Steuerung mit diesem Handy-Display über diesen Garten, sucht nach den Hasen. Man muss fast sagen, also wortwörtlich schießt ein Foto, denn die Hasen, die getroffen werden von dem Foto, explodieren in so einer Wolke aus Herzchen. Und dann gibt es auch so einen kleinen, so wie so eine Insta-Push-Notification, wo dann Leute sagen, oh, super süß. Und dann gibt es Herzchen, die zahlen dann auf die Highscore ein. Das ist super nett, aber was ich so faszinierend finde, und ich glaube, das ist mein Lieblingsdetail, der Daumen. Der Daumen ist völlig, also unberechtigt, seltsam. Also alles, was ich bisher beschrieben habe, klingt nach Wohlfühl-Pixel-Entspannungsspiel, aber der Daumen hat eine verstörende Note. Das ist wie früher die Ren and Stimpy Zeichentrickfilme. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Okay, ja, du kennst es sehr gut. Das ist, wer das nicht kennt, Ren and Stimpy, auch so zwei Zeichentrickfigürlein, die eigentlich halt Zeichentrick-Abenteuer erleben, aber die immer wieder so Momente haben, in denen völlig absurde und eklige und schlimme Dinge passieren. Und die werden dann immer in einem ganz besonderen handgezeichneten, ultrarealistischen Stil gezeichnet. Also wenn Ran sich einen Popel aus der Nase zieht, ist im nächsten Bild eine Nahaufnahme mit der Nase von innen zu sehen, stinkend, eiterig und wirklich detailliert gezeichnet. Und dieser Daumen hier ist genauso. Der hat der Daumennagel ist so ungesund grau. Man sieht diese klassischen, ne, Daumenfalten, einfach einen Grad von Realismus, den man hier überhaupt nicht erwarten würde. Und auch wie, der ist leicht gekrümmt. Also es sieht alles so ein bisschen unangemessen ekelig aus. Und ich würde gerne wissen, Lukas, was hat's denn damit auf sich? Weil das stimuliert mich, sage ich mal, als Spieler am meisten, dieser Kontrast.
Ich kann einfach nur sehr schlecht zeichnen. Das ist das Problem. Sehr gut. Aber ja, also wenn ich an dem Spiel zwei Dinge bereue, dann ist es dieser Daumen. Und das andere ist, dass diese Hasen in einer roten Fontäne aus Herzen explodieren. Das ist vielleicht auch nicht so gut gewählt von mir. Aber ja, es ist, wie es ist. Aber das ist auch wieder sehr gut beobachtet mit Ren und Stimpy. Das ist mir nie aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, es ist so einleuchtend.
Ja. Aber das ist jetzt auch wieder faszinierend und auch irgendwie schlimm für mich, weil man hat es jetzt gerade gehört. Ich kann jetzt hier minutenlang über meine Interpretation von diesem Daumen sprechen. Stellt sie heraus, der Künstler hat es einfach nicht besser hinbekommen. Und das ist auch gerade ein bisschen schlimm für mich.
Nein, das ist schon okay. Es gibt ja auch diese Limitierung von 16 Farben. Und ja. Da ist es halt so mit super filigranen Hauttonunterschiede irgendwie da hinzubekommen, ja, halt überhaupt nicht machbar. Jedenfalls mit meinem Skillset nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, der Daumen bleibt jetzt leider so.
Bin wirklich fasziniert. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, so eines der Projekte, das du so mit als erstes nennen würdest, weil es gut gelungen ist, weil du es besonders magst. Und es reiht sich auf eine Weise wieder in dein Portfolio ein, weil das eben alles diese etwas kleineren, überschaubaren Spiele sind. Und da frage ich mich auch so, wenn ich dir so zuhöre, hat das auch, also du hattest ja schon gesagt, das hat damit zu tun, dass du auch die Abwechslung magst und gerne auch neue Projekte beginnst. Ist das auch etwas, wo du dann im Umkehrschluss bisschen, weiß ich nicht, ich nenne es einfach mal ein Adjektiv, neidisch schaust zu Menschen wie Stefan Hövelbrings, der seit 7 Jahren an einem einzigen Spiel arbeitet, nämlich Death Trash, und einfach wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr dieses Rollenspiel weiterbaut und da offenbar mit einem Enthusiasmus nach wie vor dran sitzt, den Menschen wie wir einfach nur bestaunen können. Ist das was, wo du denkst, das würdest du auch mal gerne machen, aber es fällt dir schwer, weil du eben diese Abwechslung suchst?
Puh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil es ist halt auch, also es klingt für mich ziemlich schlimm, so viele Jahre an einem Projekt zu arbeiten, vor allem, ja, wenn man es dann noch alleine macht. Und es gibt ja echt viele so Projekte auch in letzter Zeit, die sehr erfolgreich sind, die von einzelnen Personen gemacht wurden, die da auch wirklich jahrelang reinstecken. Und ich finde es total bewundernswert, aber für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich mag das, wenn ein Projekt einen überschaubaren Scope hat, wenn man absehen kann, ungefähr, wann es fertig sein könnte, wenn man nicht so in diese, in so ein, ich sag's mal, so ein schwarzes Loch reinarbeitet und weiß überhaupt nicht, wann das endet. Und ja, von daher, ich finde es total cool und ich freue mich auch sehr, zum Beispiel auf Death Trash. Mhm. Aber ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ich glaube, ich hätte nicht so das Durchhaltevermögen. Ich habe, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, zwischen Satellite, also der Entwicklung davon, hatte ich dann irgendwann Dash Arena gemacht, weil ich einfach auch mal Abwechslung gebraucht habe. Und das waren vielleicht insgesamt 1,5 Jahre, so die ich an Satellite gearbeitet habe. Und die waren nicht mal Nettozeit. Ich habe auch dazwischen mal monatelang einfach halt mal keinen Bock drauf gehabt und das dann gar nicht angerührt. Man irgendwann so, ja, okay, ich muss jetzt doch mal weitermachen. So, von daher, ich habe gern einen überschaubaren Scope für meine Projekte.
Ist das denn, sind das Projekte, von denen du glaubst, darauf könnte man jetzt auch, wenn man wirklich nur sowas macht, eine Karriere aufbauen und auch eine Karriere, von der man leben kann als Entwickler jetzt in deinem Fall? Also da draußen gibt's ja Spiele dieser Art, die super erfolgreich sind. Ich muss sofort an zwei denken, nämlich The Ramp und Summer House, die beide jetzt auch sogar von deutschen Entwicklern kommen. Die, das sind super kleine, minimalistische Spiele, in denen man im ersteren The Ramp einfach nur eine verschiedene Arten von Halfpipes und wie auch immer die heißen, mit dem Skateboarden hoch und runter fährt. Und das sieht super cool aus. Und Summer House ist ein Spiel, in dem man ja im Grunde kleine Häuschen baut im Pixel-Look mit so kleinen Accessoires und so weiter, auch so ein Wohlfühlspielchen. Und beide sind aber kommerziell erfolgreich, auch deswegen, weil sie eben so kleine Spiele waren und jetzt nicht so viele Kosten verschluckt haben. Ist das was, um nochmal zur Frage zu kommen, von dem du dir vorstellen könntest, davon könntest du auch leben? Geht das überhaupt in this economy?
Ja, also die Beispiele zeigen ja, dass es geht. Also wenn man so kleine Spiele macht, und ich bin auch sehr dafür, dass sich der ganze Games-Markt ein bisschen mehr Richtung kleinere Games entwickelt. Ich bin großer Fan von kleinen Spielen, also nicht nur die selbst zu entwickeln, sondern auch zu spielen, weil man hat eh nicht so viel Zeit und ich mag es auch mal, wenn ein Spiel dann durchgespielt ist und ich es beiseite legen kann und ein neues Spiel anfangen kann. Ja. Finde es dann immer gut, wenn halt so kleine Spiele auch erfolgreich sind, die auch jetzt nicht super viel kosten, nicht ewig lang gestreckt sind mit irgendwie Content oder so. Aber jetzt so als Entwickler, es ist halt super schwierig. Es ist halt jedes Mal ein riesen Glücksspiel, ein Game zu releasen. Das kann an so vielen Faktoren hängen, ob es erfolgreich wird oder nicht. Und man kann wirklich, glaube ich, das beste Spiel der Welt machen und trotzdem mit Pech, mit einer finanzielle Niederlage da rausgehen.
Ja.
Von daher ist es für mich jetzt halt gerade eine ganz gute Lösung, so Teilzeit zu arbeiten und halt meine Brötchen mit Spielentwicklung in einem Team, in einem Studio zu verdienen, wo die Projekte gut organisiert sind und so weiter. Mhm. Dann mache ich halt meine Projekte, jetzt die Playdate-Spiele zum Beispiel. Ich arbeite jetzt auch gerade aktuell an einem dritten Playdate-Spiel. Die mache ich halt eher just for fun und guck halt, was dabei rumkommt. So, ich verdiene dann halt wahrscheinlich ein bisschen was damit, aber das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Playdate-Spiele so ich sage es mal, skalieren kann, dass ich davon jetzt wirklich auch leben könnte.
Ja. Um direkt das nochmal aufzugreifen und nochmal zu deinem Portfolio zurückzukehren, gibt's denn ein Spiel, das du rausgreifen würdest, wo du sagst so, boah, bisschen schade, ungeliebtes Kind, das haben viel zu wenig Menschen wirklich mitbekommen, das ging so ein bisschen unter, gibt's da auch eine?
Ich habe ja halt nur diese zwei Playdate-Spiele kommerziell released.
Ja.
Die anderen Games, ja, das waren ja auch nur so Browser-Spiele oder Game-Jam-Spiele. Und von daher, mit denen bin ich auch eigentlich immer sehr zufrieden gewesen. So, weil da habe ich jetzt auch keine große Erwartungshaltung gegenüber. Gerade auch die Spiele, die in Game-Jams entstanden sind, die macht man ja auch eher so für die Game-Jam-Erfahrung. Gerade auch, wenn sie in einem Team entstanden sind und so, dann ist ja einfach so der Weg das Ziel eher. Und ja, ich bin da eigentlich immer sehr zufrieden rausgegangen aus den Sachen.
Faszinierend. Ist es denn eigentlich so, diese ganze Kreativität, die man jetzt hier raushört und die man auch sehen kann in Form der Spiele, bahnt sich die auch noch in anderen Medien ihren Weg? Also ich weiß nicht, bastelst du Holzhäuschen, schnitzt du, baust du Gitarren? Ich weiß es nicht. Oder ist wirklich das hier das Medium, in dem all diese kreative Energie landet?
Schon so ein bisschen. Ich finde auch, Spieleentwicklung ist halt, bietet sehr viele verschiedene Sachen. Also man kann ja auch zum Beispiel die Musik selbst machen, die Soundeffekte selbst machen oder halt auch programmieren. Programmieren ist zum Beispiel was ich halt in meinem Day-Job so halt fast gar nicht mache. Ja. Und wenn ich dann halt an meinen eigenen Spielen arbeite und dann halt ein bisschen programmieren kann, dann macht mir das halt auch sehr viel Spaß, weil das mal was ist, was ich halt nicht diese 8 Stunden am Tag so in meinem Alltag so hab. Es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es so mein Alltag spielt sich halt schon komplett vorm PC ab. Da stecke ich halt schon sehr viel Energie rein. Ich mache ansonsten halt noch Sport. Ich habe früher noch in einer Band gespielt. Ich habe halt Bass gespielt. Ob das jetzt so kreativ ist, weiß ich nicht. Die Songs haben meistens andere gespielt und ich habe dann einfach nur das gespielt, was mir aufgeschrieben wurde.
Gebracht. Ja, genau.
also ich setze da schon sehr viel Energie rein, aber es ist zwischendurch halt auch mal ganz gut aufzustehen und rauszugehen, aber leider bastel ich nicht. So, ich habe auch keinen grünen Daumen. Wir haben so ein Hochbeet auf dem Balkon und da habe ich dieses Jahr versucht, alles Mögliche anzupflanzen. Am Ende ist nur Dill rausgekommen. Wir haben jetzt wahnsinnig viel Dill. Und ich glaube, so viel Kartoffelsalat können wir gar nicht machen, wie wir jetzt Dill haben, leider.
Also, das schreit nach einem neuen Playdate-Spiel, versuche irgendwas anderes zu pflanzen außer Dill.
Ich frag mich echt, wo der Dill herkommt. Der ist an Ecken gewachsen, wo ich nicht mal Dill gesät habe. Also sehr merkwürdig. Ja,
das programmiert sie von alleine, kleine Dill-Kobolde versuchen immer am Rande des Spielfelds ihre Dillsamen da reinzupacken in die Erde. Ich kann mir das vorstellen.
Ich schreibe schon mal mit, ja. Ich habe meinen Blog neben mir.
Sehr gut, sehr freue ich mich. Hast du dich jemals, um nochmal zu dieser Frage zurückzukehren, gefragt, warum das aber eigentlich so ist? Weil ich meine, nochmal, also es gibt ja, also wir sind ja in dieser wunderbaren Situation, dass wir eine Auswahl haben an Medien, auf die wir uns stützen könnten mit unserer Energie und Zeit und all dem. Warum es bei dir ausgerechnet Spiele geworden sind? Ist das so eine dieser klassischen Geschichten, aufgewachsen mit dem Medium, verliebt in das Medium, einfach beim Medium geblieben oder ist das eine andere Geschichte?
Puh, also ursprünglich wollte ich eigentlich was mit Film machen und ich habe auch nichts mit Games studiert so direkt und ich bin da eher so reingerasselt durch ich will jetzt nicht sagen blöden Zufall, durch einen glücklichen Zufall eigentlich, weil mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber ich hol da mal...
Ja bitte, kannst auch lange ausholen.
Ich habe mich immer dafür interessiert, wie Dinge gemacht werden. Also ich habe sehr gerne halt Making-ofs geguckt und so. Aber sowas gibt's ja von Spielen, oder gab's von Spielen jedenfalls damals noch nicht. Und deswegen dachte ich, ich werde Programmierer und find mal raus, wie so Dinge gemacht werden. Und ich konnte mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass halt, dass man in Deutschland irgendwas mit Film machen kann, weil ich kannte halt eigentlich nur so Hollywood-Filme und hätte halt nie gedacht, dass in Deutschland da irgendwie so eine Industrie gibt. Und dann habe ich eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht und habe währenddessen gemerkt, dass ich echt schlecht im Programmieren bin, dass mir das gar nicht so viel Spaß macht. Und dann habe ich nach der Ausbildung, ich habe sie tatsächlich fertig gemacht, aber danach bin ich...
Ich habe sogar geguckt, entschuldige ganz kurz, ich habe sogar geguckt, wo du die Ausbildung gemacht hast, und zwar bei Triophan. Und dann habe ich nachgeguckt, was Triophan ist und dann zitiere ich ganz kurz diesen wundervollen Satz. Triophan ist ein weltweit tätiger Hersteller von Folien für die Verpackungsmittelindustrie. Also meilenweit weg.
Ja, man kann, sehr gut. Man kann sich richtig vorstellen, wie aufregend das war, dort eine Ausbildung zu machen. genau, und dann habe ich aber... rausgefunden. Ich komme aus der Nähe von Kaiserslautern, da so Rheinland-Pfalz, Ecke, also Grenze zu Saarland und Frankreich. Und Kaiserslautern ist da nicht so weit weg. Und da gab es einen Studiengang namens Virtual Design. Und das war so ein ganz breit gefächertes Studium, wo viel mit 3D-Animation und so dabei ist. Aber es gab auch ein bisschen Programmieren, es gab Webdesign, es gab Fotografie, Bild und Ton und sonst irgendwas. Alles. Das war wirklich ganz, ganz breit gefächert. Und ich bin dahin und dachte halt, okay, ich studiere das und werde dann halt so CGI-Artist für Filme. Weil da gibt's auch halt tatsächlich Firmen in Deutschland, die das halt machen und die auch an großen internationalen Filmen halt arbeiten. Und dann war ich so langsam am Ende des Studiums und hatte halt einen Praktikumsplatz gebraucht. Und dann ist was passiert und zwar ich glaube, das war 2014 oder 2013, ich weiß nicht mehr genau, aber so in der Kante. Da hat Rhythm and You den Oscar für Life of Pi gewonnen. Die haben diesen Tiger animiert.
Ja.
Und am nächsten Tag sind die insolvent gegangen. Ach. Und das hat so ein Aufschrei in dieser Film-VFX-Branche verursacht. Und ich saß dann da und dachte, oh, jetzt ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, mich in diese Industrie zu begeben, weil gerade es überall kriselt. und dachte halt, ja, ich interessiere mich halt noch für Games, dann gucke ich da mal. Und dann war das so, dass Good Game Studios in Hamburg halt massig Leute eingestellt hat. Und die waren auch gerade dabei, ein In-House-Cinematic-Team aufzubauen. Also, dass halt Leute in-house dort diese ganzen CGI-Trailer machen. Und dann dachte ich, ha, da könnte ich ja jetzt Film-VFX machen, aber in einem Spielestudio. Mhm. Und dann habe ich mich damals mit meinem besten Kumpel, schöne Grüße an Lars, mit dem ich, den habe ich im Studium kennengelernt. Wir haben alle Projekte zusammen gemacht und mit ihm habe ich mich im Doppelpack dort beworben. Also wir haben eine Bewerbung für uns beide geschrieben, weil wir uns so gut ergänzt haben einfach. Und da dachten wir, ey, wir bieten uns halt einfach als Pärchen an und haben uns da halt beworben und wurden auch beide genommen. Das war halt ziemlich cool. Dann bin ich halt mit meinem Kumpel nach Hamburg gezogen und dann, erster Arbeitstag, hieß es, ah, wir machen doch nicht dieses In-House-Cinematic-Team. Wir sourcen alles aus, aber du kannst in die Game-Teams gehen und da halt modeln. So. Und dann wurde ich halt 3D-Artist in dem Game-Team. Und so bin ich dann so ein bisschen da reingekommen. Plötzlich habe ich dann doch an Spielen gearbeitet, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit Filme machen wollte.
Krass. Ich habe gesehen, fast 3 Jahre warst du dort bei Good Game Studios, bevor du dann in ein anderes Studio in Hamburg gewechselt bist. Good Game Studios ist ja durchaus ein Studio, was man kennen kann, eines der bekannteren hier in Deutschland und erst recht in Hamburg. Wie guckst du denn so auf diese Zeit zurück? Was würdest du denn dieser Zeit so als Note ausstellen? Das war einfach der längste Ausatmer und der tiefste Ausatmer des heutigen Tages.
Also, es war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ich halt auch richtig viel coole Leute kennengelernt habe, mit denen ich auch heute noch viel zu tun habe. Man muss sich das halt echt vorstellen, man kommt, ich war so ein Dorfkind, 800 Einwohner hat unser Dorf, wo ich herkomme, und dann war Kaiserslautern schon ein großer Schritt. Und dann ziehe ich plötzlich nach Hamburg und komme da in so eine Firma rein, wo ich glaube zur Hochzeit 1200 Leute gearbeitet haben und der Altersdurchschnitt war genau mein Alter. Und das war so toll, dorthin zu gehen und da halt direkt so viele Leute kennenzulernen. Das war halt echt schon cool. Es gab auch ständig Partys, die waren halt toll und so. Aber ja, es war dann halt so rückwirkend, gab es dann halt doch schon, es gab ja dann halt auch ein paar Kündigungswellen, so, die habe ich zwar alle überstanden, aber innerhalb von 4 Monaten, glaube ich, von 1200 auf 400 Leute runter oder so. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht mehr genau, aber das war schon ziemlich übel, so. Also, weil auch mein komplettes soziales Umfeld waren halt Arbeitskolleginnen und Kollegen von da. Und dass die dann so plötzlich alle weg sind, und die haben dann natürlich auch andere Jobs dann in anderen Ländern gefunden und so, und waren dann halt wirklich weg. So, und das war schon teilweise echt schlimm, das so mitzuerleben. Also gerade 2-mal mehr oder weniger hintereinander, so Kündigungswellen, das das hatte auch eine Weile, ich habe immer so, wenn eine E-Mail gekommen ist, auch später noch in anderen Jobs, wenn eine E-Mail gekommen ist, wo es hieß, ja, wir haben hier ein company-weites Meeting, wo bitte alle hinkommen sollen, habe ich direkt ein schlechtes Gefühl im Bauch bekommen und habe sofort alle meine Daten gesichert. Aus Angst, dass es jetzt heißt, okay, die und die Leute müssen gehen. Aber ich hatte so eine Situation zum Glück dann nicht mehr. Und ich bin ja auch immer gut davon gekommen. Ich hatte auch wirklich meinen Jobwechsel von Good Game zu Swiper dann damals.
Ja.
Das war wirklich, ich habe ein Angebot bekommen von Swiper und es klang halt echt cool. Und wollte eher in halt eine kleine Firma gehen, weil ich halt so ein Allrounder bin und deswegen halt das mehr zu mir passt. Und dachte so, unser Projekt ist in einem guten Zustand, das läuft alles, jetzt ist ein echt guter Zeitpunkt zu gehen. Und dann habe ich gekündigt, eine Woche später wurde das komplette Studio dicht gemacht. Da hatte ich nicht damit gerechnet und das war natürlich halt ein Riesenglück für mich, dass ich halt ein Job dann gerade neu hatte, in der Zeit, wo halt wirklich, ich glaube, 70 Leute, man muss dazu sagen, Good Games war damals in so einzelne Studios nochmal unterteilt, wie es heute ist, weiß ich jetzt nicht genau. Und ich glaube, wir waren so 70 Leute oder so und dass die dann alle einen Job gesucht hatten in Hamburg, in der Games-Branche, da war ich echt glücklich, dass ich zu dem Zeitpunkt dann gerade frisch einen unterschrieben hatte.
Ja. Und ich habe auch gesehen, bei dem nächsten Job, dann bei Swiper, die ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht kannte, da warst du dann knapp 6 Jahre, das ist ja super lange, gerade in der Branche.
Ja, Swiper hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten da, das war wirklich so eine magische Zeit, da hinzuwechseln. Ich war mit einem anderen Arbeitskollegen von mir, wir hatten uns da beide beworben, aber wussten nicht voneinander. Und wir waren beide dann quasi die ersten beiden Mitarbeiter, die eingestellt haben. Mhm. Und das war richtig cool, weil an unserem ersten Arbeitstag saßen wir da und haben dann halt einfach mit den Gründern überlegt, was für ein Spiel wollen wir denn überhaupt machen. Und man war wirklich so von Anfang an in allen Bereichen irgendwie involviert und das hat mir super, super viel Spaß gemacht. Das war eine echt coole Zeit und ja, deswegen bin ich auch lang geblieben. Also es waren wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen und hat sehr viel Spaß gemacht.
Diese Zeit bei Good Game, wo es dann diese, ich sag mal, Eruptionen gab, was Berufssicherheit angeht und Leute ihren Job verloren haben, das Studio geschlossen wurde, das Teilstudio, da sind wir so in einem Zeitraum so 2015 bis 2017 da, so wo du deine Zeit da erlebt hast. Jetzt heute, ist einige Zeit später, gibt es ja wieder sehr, sehr viele Meldungen in den letzten Monaten von Studios, die geschlossen werden und von Menschen, die ihre Jobs verlieren, auch weltweit in der Spielebranche, aber auch in Deutschland. Wie nimmst du das denn gerade so um dich herum wahr? Aber ich meine, wie gesagt, du hast jetzt einen neuen Job seit Juni in Teilzeit. Davor hast du gearbeitet bei Byte Rockers Games, habe ich gesehen, die man kennt von nach Beat.
Ach Beat Gott,
ich hab's mir aufgeschrieben. Beat Slayer, genau. Ich wollte schon Beat Night sagen, aber das ist noch was ganz anderes. Beat Slayer, genau. Also du hast ja hier offenbar immer wieder den Sprung auf beide Beine gefunden, aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie fühlt sich das denn für dich so an, in dieser Branche berufstätig zu sein? Auch jetzt als jemand, der ja auch schon viele Erfahrungen gesammelt hat und ja auch erfolgreich ist mit dem, was er so macht?
Ich hatte ja halt immer Glück gehabt, Gott sei Dank.
Ja.
Aber so die Einschläge kommen natürlich auch immer näher irgendwie zu einem. Und es gab ja mal wirklich teilweise Wochen, wo man fast jeden zweiten Tag irgendwie von Studioschließungen lesen musste. Das war echt sehr niederschmetternd. Also gerade auch jetzt so die Sachen, die Microsoft geschlossen hat mit Tango Gameworks, die Hi-Fi Rush gemacht haben.
Ja.
Und man kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen so von außen, wie so eine Entscheidung getroffen wird. So ein Studio, die solche guten Games gemacht haben, dass die einfach von heute auf morgen halt dicht gemacht werden. Und ich habe da auch zu wenig Ahnung von dem ganzen Finanzmarkt und wie das Ganze funktioniert im Hintergrund. Aber von außen betrachtet jetzt, also auch wenn ich Teil der Industrie bin, aber von außen betrachtet kann ich das teilweise gar nicht nachvollziehen. Mhm. Gerade auch bei so großen Firmen wie halt Microsoft, die halt so viel Geld haben müssten eigentlich, dass es da jetzt nötig war, diese Studios zu schließen, statt da irgendwie eine andere Lösung zu finden. Ja, echt schwierig und es fühlt sich wirklich apokalyptisch an. Ich hoffe halt wirklich, dass sich das bald erholt, weil der Industrie an sich geht's ja gut. Also es werden ja Spiele verkauft, es wird so viel Geld damit gemacht. Es hat jetzt halt nur nicht diese Prognosen getroffen, die halt durch die Corona-Zeit halt so nach oben gezeigt haben, weil die Leute halt natürlich viel Zeit zu Hause verbracht haben und Entertainment gebraucht haben. Aber das muss doch irgendwie möglich sein, dass das jetzt halt sich wieder erholt, dass man auf ein gesundes Level kommt, auch so ein gesundes Wachstumslevel. Ich hoffe halt echt, dass das früher oder später, früher als später, passiert, dass halt hier wieder ein bisschen was Nachhaltigeres entsteht, weil es ist ja auch scheinbar im Moment so wirklich sehr schwierig, auch Funding zu bekommen für die Games, weil die ganzen Publisher auch sehr vorsichtig geworden sind und so. Also es ist echt schwierig gerade.
Wenn da draußen jetzt Menschen zuhören, vielleicht junge Menschen, die so am Anfang ihres Berufsweges stehen und sich sehr wünschen, in diese Branche, in der du bist, hineinzukommen, vielleicht auch mit dem ähnlichen Job, den du so machst, würdest du diesen Menschen eher davon abraten und sagen, überlegt nochmal, geht nochmal tief in euch, ob vielleicht nicht doch noch einen anderen, stabileren Berufsweg für euch gäbe? Oder würdest du so sagen, jetzt aktuell unterm Strich, das Risiko lohnt sich, eingegangen zu werden?
Ich glaube, das muss jeder so für sich entscheiden. Wenn ich jetzt so mich betrachte, mir macht's halt unfassbar viel Spaß und ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl in der Spielebranche, auch gerade in Hamburg. Der Indie-Treff, den es zum Beispiel gibt, ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt. Deswegen, ich finde es richtig toll, aber ich kann das halt natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, gerade auch jetzt mit diesem, dass alles so auf wackeligen Beinen steht. Und mir ging es ja damals ja halt auch so, gerade mit, als ich meinen Praktikumsplatz gesucht habe und dann mich dagegen entschieden habe, in die Filmbranche zu gehen, weil halt da gerade sehr viel los war und ich kein gutes Gefühl dabei hatte. Deswegen, weiß ich jetzt nicht, ich selbst habe ja da quasi meine Karriere nochmal überdacht, so mehr oder weniger, aber ich finde, Leute sollten halt schon auch ihre Träume wahrnehmen und versuchen halt, das irgendwie umzusetzen. Und wenn jemand wirklich viel Spaß daran hat, Spiele zu entwickeln und Lust drauf hat, in diese Industrie halt einzutauchen, dann sollte man es probieren. Und es ist ja auch nicht so, als wäre jetzt, wie gesagt, die Industrie ist ja nicht in sich zusammengefallen oder so. Es ist ja immer noch so, dass Spiele Geld machen. Es muss also irgendwann wieder dieser Moment kommen, wo halt Funding da ist, wo wieder Studios entstehen, die halt Geld haben, um ein tolles Spiel umzusetzen, dann Leute einstellen dafür und so. Und die Zeit wird auch bestimmt wieder kommen. Also ich bin ein eher optimistischer Mensch, auch wenn es sich halt gerade richtig schlimm anfühlt. Aber ich glaube, die Zeit kommt irgendwann wieder, wo es sich halt, wo es toll ist. Und im Zweifelsfall an junge Leute, dann gründet euer eigenes Studio, probiert's, haltet alles auf einer kleinen Flamme, macht nicht zu große Projekte, die nicht vielleicht 7 Jahre dauern oder so. Und vielleicht während das Spiel in Entwicklung ist oder der Prototyp in Entwicklung ist, erholt sich die ganze Situation da draußen wieder und dann kommt man vielleicht auch wieder mehr in Gespräch mit dem Publisher.
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir hören uns in ein paar Jahren wieder, da treffen wir uns hier erneut und dann frage ich dich so, was sagst du zu deiner Prognose? Bereust du, dass du tausende Menschen zur Unternehmensgründung animiert hast? Oder war das in Ordnung? Nein, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Was ich damit sagen will, ist, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe das sehr genossen. Es war sehr interessant, dich mal kennenzulernen auf diese Weise. Kenne dich ja noch gar nicht persönlich bis zu diesem Gespräch hier. Zumindest jetzt haben wir eine Stunde schon mal aufs Kennenlernkonto draufgebracht. Fand ich sehr interessant. Sehr interessant. Vielen Dank dir.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich freue mich. Wir hören uns in ein paar Jahren wieder. Und wie gesagt, dann gibt es die Abrechnung. Ja. Dann schauen wir mal, was passiert.
Für Business-Tipps schreib mir gerne eine E-Mail.
Sehr gut. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Vielen herzlichen Dank an Lukas Büffel für seine Zeit und natürlich auch an euch für eure Zeit und euer Interesse und euren gespitzten Ohren. Es war einfach eine Wucht. Apropos Wucht, falls ihr mit voller Wucht in mein Herz noch hineinbrechen oder euren MP3-Feed um weitere Highlights erweitern wollt, habe ich einen kleinen Vorschlag für euch, einen kleinen Hinweis möchte ich fast sagen. Okay, cool. Bin gerade abgelenkt gewesen, weil einer meiner Kater hier auf mir hochgesprungen ist, ist ein Magazin, das man auch finanziell unterstützen kann. Und zwar springt für uns alle was dabei raus. Für mich eure finanzielle Unterstützung, die es mir erlaubt, mein Team zu bezahlen und weitere tolle Dinge hier zu produzieren. Und für euch aber jede Woche, Dienstag und Freitag, extra Folgen aus dem Katalog von Okay Cool. Das sind ganz tolle Formate von Diskussionen bis hin zu Audioreportagen. Kann ich das nur ans Herz legen. Hier und da landen auch immer ein paar versuchende Folgen im freien Feed. Haltet Ausschau danach oder versucht es einfach mal. Ich kann euch versprechen, die 835 Menschen, die es vor euch gemacht haben, bereuen es nicht. Hab alle gefragt. So. Und nun eine schöne Woche.